Wir hatten gestern einen sehr schönen Tag, ein Traumwetter, kann man nicht anders sagen, Gemeindeausflug in Trappenkamp mit Grillen und allem, was das Herz so begehrt, Gemeinschaft, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt von Gemeinde. Aber damit eine Gemeinschaft in einer Gemeinde so richtig gut ist, und sie auch genossen werden kann, spannungsfrei genossen werden kann, gibt es eine ganz wesentliche Voraussetzung. Gemeinde muss auch fest zusammenstehen. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Prinzip individuell gestalteter Freiheit das höchste Gut für die Menschen zu sein scheint. Ich mach, was ich will, lass du mich in Ruhe. Und wenn ich Lust habe, mit dir was zu machen, entscheide ich das. Dann komme ich von meiner Insel mal runter, gehe in die Gemeinschaft, aber gehe dann wieder zurück auf meine Insel. Individuell gewollter Individualismus, gepaart mit Geld, ist heute das, was sehr stark in unserer Gesellschaft zählt. Sag mir nicht, was ich zu tun habe, beschränke nicht meine Freiheit. Wir gehen langsam in die Postmoderne. Und die Folge wird die Vereinsamung der Massen sein. Viele Menschen werden im Alter einsam sein, weil sie in jungen Jahren kaum Beziehungen gepflegt und gelegt haben, die dauerhaft sind, tragfähig sind. Gemeinde ist genau das. Nicht Individualismus ist das Zauberwort von Gemeinde und Gemeinschaft, sondern wir legen uns freiwillig fest, weil Gott es so möchte, nach gewissen Regeln und Ordnungen zu leben. Wir wollen das Miteinander der Christen gestalten, ohne die Freiheit des Einzelnen zu beschränken. Aber wir brauchen das in guten Ordnungen und wir wollen Menschen in die wahre Freiheit führen. Je intensiver wir das schaffen, je intensiver das herzliche Miteinander in einer Gemeinde geprägt ist, desto sicherer und geborgener leben Menschen in einer so veränderten Zeit, in der wir heute sind. Wir als Christen sollen fest zusammenstehen. Wie geht das in einer Gemeinde? Ich möchte euch mit hineinnehmen heute in einen Text. Ich möchte ihn einmal lesen. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 15. Er kommt gleich nochmal auf der Folie. Liebe Brüder, ich ergänze liebe Schwestern, ich bitte euch darum, all die Leute besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten, euch vor falschen Wegen bewahren. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und dankbar sein. Vor allem aber lebt im Frieden miteinander. Außerdem, ihr Lieben, helft denen zurecht, die leichtsinnig in den Tag hineinleben. Ermutigt die Verzagten, helft den Schwachen, bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Vielmehr sollt ihr euch bemühen, Gutes zu tun, und zwar untereinander sowie allen Menschen gegenüber. Wann steht eine Gemeinde fest zusammen? Moment, jetzt kommt's. Wann steht eine Gemeinde fest zusammen? Wenn sie ihre Leiter unterstützt, wenn sie in Einmütigkeit Frieden wahrt und wenn sie sich liebevoll umeinander kümmert. Die erste Aussage: unterstützt eure Leiter. Bitte, Paulus sagt, bitte nehmt die an, erkennt sie an, die sich für euch einsetzen, die euch leiten, die euch vor falschen Wegen bewahren. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und ihnen dankbar sein. In der damaligen Zeit, ähnlich wie heute, in Thessalonich, in der Gemeinde, in die Paulus da schreibt, gab es ein Autoritätsproblem. Es gab Menschen, die haben gesagt, ach, das ist ganz nett bei den Christen. Die sind so lieb zueinander, die helfen sich einander. In Klammern, es gab damals noch keine Sozialsysteme, Klammer zu. Ich habe gerade keinen so Job, der mir so gefällt und es ist ein bisschen hart zu arbeiten. Ich lege mich mal in der Hängematte der Gemeinde schön zur Ruhe, sollen sie mir doch die gebratenen Tauben mundgerecht zubereiten. Und zu dieser Aussage sagt Paulus, nein, das geht so nicht. Sondern Autoritätsproblem, wir haben eine Leitung und diese Leitung sagt ein Stück weit auch, wo es lang geht. Auch das war damals in Thessalonich schwierig. Es war eine besetzte Region. Griechenland war ja damals bekanntlich von den Römern besetzt und die Römer machten, was sie wollten. Und je nachdem, wie der Statthalter oder die Verwaltung drauf war, ging es mal richtig gut, aber mal auch eben nicht. Man akzeptierte keine Leitung mehr. Leitung war verhasst. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das in Deutschland irgendwie so auch in die Richtung geht. Autorität, ist sie wirklich gewollt? Beschränkt Autorität nicht die Individualität des Einzelnen, meine Freiheit? Ich lasse mir doch nicht sagen. Aber genau das ist der Aspekt. Genau das ist der Aspekt. Gemeinde braucht eine gute, Jesus liebende Leitung, die einer Gemeinde, die den Einzelnen sieht, die eine Ganze sieht und die Gemeinde ein Stück weit dann auch weitergeht, bringt. In der Gemeinde gibt es aber ein ganz anderes Prinzip, als wie es in der Welt üblich ist. In der Welt geht es im Prinzip von oben nach unten Pyramidensystem, ne? Der Boss ganz oben sagt dem, der da drunter was und so weiter und so weiter und so weiter. Klar wissen die heute alle, dass man im Idealfall im Team gut zusammenarbeiten sollte und so weiter und so weiter. Aber letztendlich entscheidet doch der eine Etage höher sitzt. Und in der Bibel ist genau das umgekehrte Prinzip. Jesus sagt in Matthäus 20, 25 bis 28 nachzulesen, die Könige herrschen über die Völker wie Tyrannen von oben nach unten und Machthaber unterdrücken, wen sie können. Aber gerade das darf bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Er kam selbst, um zu dienen und sein Leben dafür zu geben und zu bezahlen, dass viele Menschen von der Gewalt des Bösen befreit werden. Das heißt, das Prinzip Leiterschaft in der Gemeinde ist die umgekehrte Pyramide. Wer die meisten, die breitesten Schultern hat zum Tragen und zum Dienen, der soll leiten. Der soll Verantwortung übernehmen. Der soll die anderen buchstäblich tragen. Der muss bereit sein, auch mal Fußmatte zu sein. Der muss bereit sein, dass andere sich mal ihre dreckigen Füße auch an einem abputzen können. Das ist das Prinzip von Leiterschaft in der Bibel. Verantwortung zu übernehmen durch Dienst, das ist das Prinzip. Nicht indem ich herrsche. Ja, ein Leiter einer Gemeinde soll den Menschen sagen, wie Gott denkt. Ja, das passt nicht jedem. Aber dieses Sagen, wie Gott denkt, im Sinne des Dienstcharakters, heißt nicht mit der Bibel zu kommen, ja, diese Bibel zu nehmen und den anderen damit zu erschlagen. So denkt Gott, Bomben, und nimm das mal endlich an. Sondern den anderen auf Händen zu tragen und zu Gott hinzuführen. Dass er selber möchte, ich möchte so leben, wie Gott es sich vorstellt. Ich möchte so handeln, wie Gott denkt. Und das ist das geht nur, indem ich den Menschen ermutige, so zu leben. Und nicht, indem ich ihn zwinge. Älteste sind oder Leitung einer Gemeinde sind nicht die Polizisten der Gemeinde, sondern die Diener der Gemeinde. Schwierige Seelsorgefälle zu begleiten, die kleinen und großen Sorgen des Menschen ernst zu nehmen. Dann auch, aber auch nach Ressourcen zu suchen, Mitarbeiter zu finden, zu fördern, zu unterstützen. Aber manchmal auch die Betteltour zu gehen. Chronisch haben wir immer Mangel im Putzdienst. Bitte, liebe Leute, ja, lasst euch doch hineinrufen, auch in diesen so praktischen Dienst. Da braucht man noch nicht mal eine geistliche Gabe zu. Da braucht man nur Hände, die es irgendwie machen. Das ist auch Ältestenarbeit oder Leitungsarbeit, die notwendigen Finanzen zu suchen, damit alles bezahlt werden kann. So den Menschen Gottes Wort zu sagen, dass sie davon persönlich ergriffen werden und die Liebe Gottes verstehen. Paulus wusste aus eigenem Erleben, dass Leitungsarbeit in der Gemeinde nicht leicht ist. Er ist immer wieder angefochten gewesen. Er war auch immer wieder an einem Punkt, wo er alles hinschmeißen wollte. Und wenn wir heute Statistiken uns anschauen, die aktuelle war gerade in einer christlichen Zeitung drin, über 30% aller Pastoren scheitern im Gemeindedienst, weil sie den Anforderungen, die Gemeinde an Pastoren stellt, nicht mehr gerecht werden können. Gemeinde fressen ihre Pastoren heute. Weil die Anforderung, das Anforderungsprofil immer höher wird. So die eierlegende Wollmilchsau, ne? Am besten du bist 40 Jahre alt, hast 4 Kinder und 30 Jahre Diensterfahrung und weißt alles, wie es geht irgendwie. Aber solche Leute gibt's nun mal nicht. Ist nun mal so. Ne? Und Paulus sagt, es ist so schwer zu leiten in der Gemeinde. Und darum sagt er, erkennt die an, die Verantwortung übernehmen wollen. Was dürft ihr von einem guten Leiter erwarten? Ich habe das hier mal zusammengetragen, es gibt sicherlich viel mehr. Aber ich habe hier mal einige Punkte rausgeschrieben. Was soll ein guter, demütiger Leiter, der Jesus liebt, mitbringen? Zuverlässigkeit. Ja, muss ich auf ihn verlassen können. Das Wort muss gelten. Flexibilität. Auch mal eine Extrameile zu gehen. Dann, wenn es vielleicht gerade vollkommen unpassend ist. Natürlich erwarten wir von einem guten Leiter auch Kompetenz in dem ihm zugewiesenen Bereich. Innovations- und Strategiekompetenz, so schöne Worte, nicht? Aber das sind so Worte, auch mal zu entdecken, wo gibt's denn auch mal notwendige Erneuerungen in einer Gemeinde? Wo muss es mal etwas geben, wo wir einen neuen Schritt auch mal wagen? Und wenn wir ihn wagen, wie machen wir denn dann das auch? Wir sind im Ältestenkreis gerade dabei, da intensiver drüber nachzudenken. Ich bin kein Mensch, der sagt, wir jagen eine Kuh oder eine Sau durchs Dorf und dann kommt die nächste und gucken mal, was daraus wird. Das ist nicht mein Stil. Sondern wenn Gott mit uns etwas Neues wagen will, dann wird er einen Zug in Bewegung setzen und wir brauchen da eigentlich nur aufspringen. Das ist mein Stil. Zu entdecken, welchen Zug setzt denn Gott für uns in Bewegung. Wir müssen den Zug nicht in Bewegung setzen. Das macht Gott immer noch selbst. Zu entdecken, ja. Das wird von einem guten Leiter erwartet. Teamfähigkeit natürlich auch. Fähigkeit, auch Dinge mal kontrolliert umzusetzen. Auch mal Rückfragen zu stellen. Ich bin ja so ein visionärer Typ. Ich laufe ja immer viel zu schnell. Da muss man mich auch mal wieder einfangen und sagen, ey, wir wollen da mal gerade gucken, ob die Schritte, die wir jetzt gegangen sind, wirklich auch schon gut sind oder ob es nur Luftblasen waren. Und natürlich erwartet man von einem guten Leiter auch eine gewisse Kritikfähigkeit. Persönlich annehmend, aber auch konstruktiv gebend. Leute, ich bitte euch, erkennt die Leiter in dieser Gemeinde an. Es gibt eine ganze Reihe in verschiedensten Bereichen. Und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, ihnen auch ab und zu mal die Schulter zu klopfen und sagen, danke für deinen Dienst. Danke für deinen Dienst. Leiter sind übrigens oft einsam, wisst ihr das? Keiner sagt ihnen etwas, wie gut sie Dinge machen. Ich habe vor Jahren mal eine Sonntagsschulgruppe mit besucht, war mal unten und habe dann der Leiterin dieses gesagt, ey, das hast du richtig toll gemacht. Da dachte sie, ich bin jetzt 20 Jahre in diesem Dienst. Das hat mir noch keiner gesagt. Seht eure Leiter, erkennt sie an, lobt sie. Ganz wichtiges Prinzip. Ein zweiter Aspekt, was sagt Paulus, wie gestaltet sich das Miteinander in einer Gemeinde? Wie gestaltet sich Gemeinschaft? Lebt im Frieden miteinander. Haltet Frieden untereinander. Diese Aussage bezieht sich auf alle Christen gemeinsam. Das betrifft nicht nur die Leiter. Logisch, dass auch ein Ältestenkreis und eine Leiterschaft in einer Gemeinde, ein Gemeinderat und wie sie sich alle darstellen, natürlich im Frieden miteinander leben müssen, sonst funktioniert das nicht. Nicht? Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Wenn es in einer Gemeinde nicht rund läuft, dann muss man zuerst einmal fragen, wie läuft es in der Leiterschaft? Das ist nun mal so, auch wenn wir das nicht gerne hören als Leiter, aber es ist nun mal so. Und oft ist es so, dass genau da der faule Punkt ist in der Leiterschaft. Und man den Mut nicht hat, das auch einzugestehen und zu sagen, es liegt an mir, es liegt an uns. Sondern man sucht immer die Ursachen da irgendwo, weil die Gruppe läuft nicht und das läuft nicht, aber die haben ein Problem. Nein, oft fängt es in der Leitung an. Und darum ist es, da sagt Paulus so wichtig, lebt im Frieden miteinander. Einmal in der Leitung, aber eben auch in einem Miteinander der Gemeinde. Wenn wir das nicht schaffen, in einer Gemeinde im Frieden zu leben, beginnt Gemeinde ihre Kraft zu verlieren. Wenn wir das nicht schaffen, in einem Werk, in dem wir stehen, im Frieden miteinander zu leben, wird dieses Werk seine Kraft verlieren. Es ist so. Und es ist nun einmal die Hauptangriffsfläche des Gegenspielers Gottes, des Satans, den Frieden und die Harmonie in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft zu zerstören, indem Zwietracht gesät werden. Einer gegen den anderen. Und wo ihm das gelingt, beginnt eine unschöne Maulwurfarbeit. Hast du gehört? Und dann krabbeln sie schnell wieder in ihr Loch und kommen sie wieder hoch und wer kann hier wieder? Und nach so einer Maulwurfarbeit herausgeraten Menschen, Familien, Gemeinde im Streit. Konflikte werden oft fromm verpackt ausgetragen. Ich werde für dich beten, dass du endlich zur Einsicht kommst, was du für ein Idiot bist. Das kann man ja schön fromm verpackt sagen, ne? Dann knirscht es in der Gemeinde, erst unmerklich, dann verborgen und letztlich offen. Und wenn ein Konflikt offen ausgetragen wird, sind das die Gemeinden, wo dann die Bundesleitung oder die Regionalleitung gebeten wird, helft uns mal, wir kommen nicht mehr klar. Aber dann ist es oft so weit in den Brunnen gefallen, das Kind, dass es auch ganz schwer wird, das wieder ohne Schaden rauszukriegen. Frieden in der Gemeinde herrscht, wo Gläubige die von Gott eingesetzten Leiter erkennen, wo es keine Parteiungen in der Gemeinde gibt, wo es nicht um Menschen und um ihre Arbeit und um ihre Interessen geht, sondern wo der Mittelpunkt wirklich Jesus ist, dem wir dienen und durch Jesus eben einander dienen. Und wo wir den anderen eben höher achten als uns selbst. Wo Gemeindeglieder aus der Liebe zum Herrn heraus in echter Bruderliebe leben und wo wir es lernen, auch Missstände offen anzusprechen. Aber in aller Liebe. Wie sagt es die Bibel? Persönlich. Geh hin zu deinem Bruder und sag ihm, was dir nicht gefällt. Such das persönliche Gespräch. Und dann trag Lasten miteinander. Ja, aber wir brauchen auch eine gewisse geistliche Toleranz. Manchmal müssen wir auch den Mantel der Liebe über Dinge legen und sagen, okay, du denkst anders, ist nicht so mein Interessensgebiet, aber ich akzeptiere das dann mal so und pack den Mantel der Liebe darüber. Und auch das muss eine Gemeinde aushalten können, dass es an den Polen links und rechts Unterschiede gibt, die trotzdem zur Mitte Jesus immer wieder führen müssen. Wenn wir das schaffen, dann leben wir im Frieden. Ein wichtiges Wort, um den Frieden zu gestalten, ist Einmütigkeit. Der Mut, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Gemeinsam zusammenzustehen, um zu ringen, dass Gottes Wille kundgetan wird und dass wir gemeinsam uns um diesen Willen Gottes in einer Gemeinschaft scharen, bei Christus und von Christus her kommen und dann unterwegs sind. Die Gabe des anderen zu sehen, zu entdecken, zu fördern, zu unterstützen, einander in Liebe zu dienen, zur Ehre Gottes, bereit zu sein, auch mal sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, nein, ich denke jetzt komplett anders, aber hier geht es um das Ganze. Und ich akzeptiere das einmal so, wie es ist, auch wenn es mir zuwider ist. Ja? Um bei Meinungsverschiedenheiten so lange darum zu ringen, bis alle ein Ergebnis mutig mittragen können. Aber dann auch, sich darunter zu stellen und nicht als Bremser aufzutreten. Es gibt ja immer bekanntlich so fünf Typen in einer Gemeinde. Es gibt die totalen Begeisterer, mit denen baust du immer Gemeinde. Die sind immer auf Wolke 7, hurra, meine Gemeinde. Und das halten die Jahrzehnte durch. Solche Leute gibt es, finde ich total klasse. Es gibt die positiv Denkenden, die sagen, meine Gemeinde, und lasse ich nichts drauf kommen, ist nicht alles so, wie es mir vor, aber meine Gemeinde, ihr könnt auf mich bauen. Und dann gibt es die graue Masse, die so mitschwimmt, die sagen, ja, ist ganz nett bei euch, schön, ich bin dann auch mal sonntags da oder mal da, aber ja, die gibt's auch. Das sind die Positiven, die so 50-60% der Gemeinde, die absolut Positiven. Und dann gibt es die Trittbrettfahrer, das ist die gefährlichste Gruppe in der Gemeinde. Das ist die gefährlichste Gruppe. Die Trittbrettfahrer, ist der Gemeindezug in Bewegung, springen Sie rauf, hurra, meine Gemeinde, alles gut. Kommt der Zug in Stocken, springen Sie ab, hab schon immer gewusst, das geht daneben. Ja, das sind so die Trittbrettfahrer, die Kritiker oft, sage ich auch. Diejenigen, die immer so hintenrum quer durch die Brust auch mal Dinge einem sehr deutlich machen können und dann tut's auch mal weh. Und die Gruppe ist die anstrengendste und kostet auch viel Kraft und viel Zeit und die muss man immer wieder auch diplomatisch gewinnen. Schwierige Zeit. Aber ich erwarte eben auch, dass sich dann Leute nicht als Trittbrettfahrer verhalten. Einmütigkeit heißt dann, ich bleib auch dann auf dem Zug, wenn er angehalten hat. Ich stehe da jetzt auch zu. Und da gibt es natürlich die fünfte Gruppe, das sind die chronischen Kritiker, die gibt es in jeder Gemeinde. Manche nimmt man schon gar nicht mehr ernst, weil sie immer nur meckern. Und wer immer nur meckert, irgendwann, Gott hat uns ja auch glücklicherweise zwei Ohren gegeben, manchmal geht es hier rein und dann auch da wieder raus. Das Resultat in der Einmütigkeit bedeutet, wir stehen mutig um Jesu Willen zusammen. Wir halten uns an gemeinsam getroffene Vereinbarungen und vertreten sie öffentlich. Wir streiten nicht, sondern wir suchen das konstruktive Gespräch. Wir suchen die Einheit unter dem Kreuz Christi. Und dann wollen wir als Drittes das Miteinander gestalten. Wie gestalten wir es? Wie leben wir im Frieden miteinander? Und hier sagt Paulus eine ganze Menge. Er ermutigt die Thessalonicher, den Menschen Perspektiven zu geben für ihr Leben, damit sie sich Gott unterordnen können. Er erklärt ihnen, wie das funktioniert, indem er Tugenden wie Disziplin, Mut, Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit erklärt. Und er hilft ihnen, so zu denken, wie Gott denkt, wenn er sagt, außerdem, ihr Lieben, helft einander zurecht. Helft denen, die leichtsinnig in den Tag hineinleben. Ermutigt die Verzagten. Helft den Schwachen. Und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Vielmehr sollt ihr euch bemühen, Gutes zu tun, und zwar untereinander, wie allen anderen Menschen gegenüber. Ermutigt die Mutlosen. Leute, es gibt in einer Gemeinde immer wieder Leute, Gemeindeglieder, Gäste, die haben nur einen kleinen Mut im Leben. Die haben nur einen kleinen Mut im Glauben. Die haben nur einen kleinen Mut in ihrer Ehe. Sie sind entmutigt. Aus was für Gründen auch immer. Diese Leute brauchen unsere Unterstützung. Sie brauchen einen Menschen an ihrer Seite oder mehrere Menschen an ihrer Seite, die ihnen immer wieder auch helfen und zur Seite stehen. Übrigens ist das nicht der Pastor oder in den seltensten Fällen die Ältesten. Stellt euch mal vor, in der Gemeinde gibt es 30 Leute mit kleinem Mut und alle gucken zum Pastor. Wie soll ich denn das schaffen? Das geht doch gar nicht. Wenn sich einer an mich wendet und sagt, ich habe nur einen kleinen Mut, kannst du mir helfen? Ja, gerne. Aber wenn es 30 tun, wie soll es gehen? Da ist Gemeinde gefordert und Paulus nimmt die Gemeinde hier in die Pflicht. Wir alle sind gefordert, uns der Kleinmütigen anzunehmen. Also schaut nicht auf den Pastor. Hast du den da schon gesehen? Der hat mal gerade einen kleinen Mut. Geh doch mal hin. Wisst ihr, welche Antwort ich dann gebe? Bitte geh selber hin. Du bist auch Gemeindeglied. Du hast es zuerst gesehen. Vielleicht hat Gott es gerade dir aufs Herz gelegt, hinzugehen. Das ist das, worauf es ankommt, wenn wir im Frieden und in Einheit miteinander leben, dass wir alle den Blick bekommen füreinander. Übrigens brauche ich da keine Seelsorgegabe, für den anderen mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut. Da muss ich keine Seelsorgegabe für haben. Aber wenn ich entdecke, dass dieser Mensch echt Probleme hat, die meinen Horizont übersteigen, dann weiß ich, wo der Seelsorger ist. Dann kann ich den Pastor fragen, den Ältesten fragen, du, da stellt sich ein Problem, zu wem kann ich diese Person bringen? Und wir haben mit Sicherheit tolle Ideen und tolle Adressen und tolle Gedanken, wie das geht. Ermutigt die Mutlosen. Ganz wichtig, tröstet sie. Das hat ganz viel mit umeinander kümmern zu tun. Das hat ganz viel mit Seelsorge zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, einander wahrzunehmen. Nicht? Dem vielleicht mal einen Brief zu schreiben, ein E-Mail, ein Telefonat zu führen. Ich bin kein großer Freund von Schriftform, sage ich ganz ehrlich, weil Schriftform kann immer auch gegen dich verwendet werden. Ich bin immer ein Freund von persönlichen Gesprächen. Dafür haben wir heute alle ein Handy. Benutzt es. Hilf den Schwachen. Es gibt Schwache auf verschiedenen Ebenen. Geistlich schwache Menschen, körperlich schwache Menschen, sozial oder wirtschaftlich schwache Menschen. Soziale oder wirtschaftlich schwache Menschen brauchen wir heute nicht als Gemeinde unbedingt zu helfen, weil wir in einem guten Sozialsystem leben. Aber wir können den Menschen helfen, in diesem Sozialsystem so leben zu können, dass ihre Schwäche dort aufgefangen werden kann. Dafür haben wir dieses System. Ne? Wenn jemand zu mir kommt, ich habe leider 10.000 Euro verzockt, ich bin jetzt wirtschaftlich schwach, kannst du mir mal 5.000 geben, ich muss weiter zocken, dann gebe ich ihm keinen Cent. Das ist auch nicht Auftrag der Gemeinde. Zu mir kam ein junger Mann, sagt, ich habe Schulden, 10.000 Euro hatte er Schulden, hauptsächlich Handyschulden. Hast du nicht mal so einen Reichen in der Gemeinde, der mir meine Schulden bezahlen kann? Aber ich sage, nö, ich mache mit dir eine vernünftige Schuldenberatung und dann schreiben wir die ganzen Leute an und dann versuchen wir das, sodass wir das hinkriegen. Es hat einige Jahre gedauert und dann war er schuldenfrei. Die Gemeinde hat da keinen Cent für bezahlt. Dafür haben wir ein Sozialsystem und das kann man gut in Anspruch nehmen an diesen Punkten auch. Ich bin dankbar, dass es zum Beispiel eine Privatinsolvenz gibt. Ja, natürlich bedeutet das Einschränkung, dass ich mein Leben ändern muss, wenn ich in eine Privatinsolvenz gehe. Klar, aber ich habe es ja vorher über meine Verhältnisse gelebt, jetzt muss ich dann eben unter meinen Verhältnissen leben. Ist nun mal so. Aber ich bin dankbar, dass der Staat solche Systeme uns gibt. Ja? Anders ist es mit der geistlichen Schwäche. Dann geistlich schwache Menschen brauchen Väter und Mütter in Christo, die für sie geistliche Patenschaften übernehmen. Übrigens bin ich fest davon überzeugt, dass wir in der heutigen Zeit mehr denn je Glaubenskurse, Glaubensgrundkurse, Jüngerschaftsschulungen brauchen. Das geistliche Niveau, das Wissen um Inhalte der Bibel, sinkt mit jedem Jahr rapide ab. Und das ist nicht gut. In jeder normalen Berufsausbildung werden wir heute hochgradig qualifiziert, um irgendwie im Beruf überleben zu können. Wenn der Joel als Schulleiter sich nicht weiterbildet, was meint er, was der von mir für einen Ärger kriegt? Ich bin ja im Leitungsteam der Schule mit drin. Der Schulträger würde sagen, so geht das nicht. Die und die Fortbildung erwarten wir von euch. Ist doch logisch, oder? Aber im geistlichen Bereich brauchen wir uns nicht fortbilden.
das stimmt was nicht in der heutigen Zeit. Und da wünsche ich mir einfach, dass uns das wieder ganz groß wird, dass wir auch das wollen, dass ich die biblischen Inhalte kennen will und dass ich gerne meine Bibel lese und weiterkommen möchte. Nicht? Körperlich schwache Menschen, ist klar, brauchen liebevolle Diakonie, nichts anderes. Dann sagt er, bringt Geduld auf, allen Menschen gegenüber. Viele Menschen haben so viele Verletzungen eingesteckt, haben so viel Schlimmes in ihrem Leben erfahren. Menschen, die vielleicht spät zum Glauben gekommen sind, die Misshandlung erlebt haben, die Schweres im Leben durchgemacht haben, die Verluste erlebt haben und so weiter. Den kannst du nicht sagen, bete ein bisschen kräftiger und morgen ist alles easy. Das funktioniert nicht. Mit solchen Menschen müssen wir ganz viel Geduld haben. Und manches Problem löst sich vielleicht bis zu ihrem Lebensende gar nicht mehr. Manchmal hat sich sowas so festgefressen in der Seele, dass kein Therapeut das aufgeknackt kriegt. Haben wir Geduld mit solchen Menschen? Ja, ganz wichtig. Wir leben auch in einer Zeit, wo christliche Inhalte und christliche Werte nicht automatisch mehr vermittelt werden, weder in den Schulen noch sonst wo. Früher war es normal, dass jeder musste zum Konfirmandenunterricht oder Bibelunterricht oder wie auch immer. Man hatte einen gewissen Kontingent an christlichen Werten zwangsläufig mitbekommen. Es ist heute nicht mehr so. Und es soll ja bekanntlich heute schon Konfirmandenunterrichte geben, wo das Wort Jesus und das Wort Gott so gut wie gar nicht vorkommt. Soll es ja geben schon. Ja. Und da stelle ich mir schon die Frage, was vermitteln wir? Leute, lest eure Bibel. Ich bitte euch darum. Ihr tut euch damit Gutes. Bringt Geduld auf allen Menschen gegenüber. Manchmal brauchen Menschen viel, viel Zeit, um geistliche Dinge zu lernen. Keiner soll Böses mit Bösem vergelten. Auch eine wichtige Aussage. Es steht Gott alleine zu, Sünde, Böse oder Verfehlung zu bestrafen. Es steht uns als Christen nicht zu. Wir sind nicht die Polizisten Gottes, die dem anderen sagen, was sie zu tun haben oder sie zu maßregeln. Das macht Gott immer noch selbst. Wir dürfen Gott vielleicht mal im Dienst am Menschen helfen, einem anderen zu sagen, du bist gerade auf einem falschen Weg. Lasst uns doch mal ins Gespräch kommen. Ich glaube, so wie du im Moment lebst, tust du dir selber nicht gut. Lasst uns darüber reden. Okay, das ist eine Aussage. Aber eben zu sagen, wenn du das tust, dann wird Gott dich bestrafen, du böser, böser Sünder. Das steht uns nicht zu. Das ist immer noch Gottes Sache. Denn Jesus sagt ganz klar, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, seid nicht zornig, vergebt einander. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halte die rechte hin. Ja, dürfen wir uns denn gar nicht verteidigen, wenn Leute uns Böses wollen? Doch, doch. Ich darf für mein Recht kämpfen. Selbstverständlich. Solange es damit bei nicht um Egoismus geht, ich will mich zulasten des anderen durchsetzen und ihm mal zeigen, was er für ein... Jetzt hätte ich ein Wort gebracht, was ich lieber nicht sagen sollte. Versteht ihr? Steckt's ein. Manchmal ist das viel weiser. Sondern tut Gutes. Wie sagt es Paulus an anderer Stelle? Beschäme deine Gegner durch gute Taten. Überzeuge sie nicht mit Worten, sondern mit Taten. Überzeuge die Menschen nicht mit Worten, sondern mit Taten der Liebe. Das ist die Aussage. Und das ist schon mutig, nicht? Solche Aussage ist schon ordentlich mutig. Es ist Aufgabe von uns Christen, eine gute Saat in unsere Umwelt hinein auszustreuen, indem wir den Menschen dienen, durch unsere Tat, durch unsere Hände, durch unsere Worte, ohne dabei auf Ergebnisse zu schauen. Was bringt mir das? Nein. Was bringt es Christus? Manchmal muss eine Gemeinde Jahre oder Jahrzehnte lang einfach nur Saatkörner ausstreuen, ohne dass sie Ernte sieht, ohne dass sie sieht, dass es aufgeht. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Überlassen wir es doch Gott, was er aus den Saatkörnern macht, die wir ausstreuen dürfen. Haben wir Geduld dabei. Und dann ein letzter Gedanke. Ich möchte täglich Gutes tun. Ein Grundsatzprinzip nicht nur des Pfadfinders, sondern eines jeden Christen. Ich möchte täglich Gutes tun, in meinen Familien, am Arbeitsplatz, in meiner Umwelt, an den Menschen, die Gott mir in den Weg stellt. Und mit dieser Haltung werde ich eine Saat aussehen, die sicherlich aufgehen wird.
Liebe Gemeinde, in unserer heutigen Zeit benötigen wir nichts dringender als Menschen, die zusammenstehen. Gemeinde, die zusammensteht, in Liebe, in gegenseitiger Achtung, indem sie ihre Leiter anerkennt, indem sie Frieden hält in Einmütigkeit und indem sie darauf achtet, füreinander da zu sein, miteinander zu leben. Und das wünsche ich mir für uns, für mich. Und ich freue mich, in einer Gemeinde zu sein, wo ich das in ganz toller Weise hier auch erlebe. Gott segne euch. Amen.